HR Info. Das Interview.
Mein Name ist Sabine Müller. Der letzte Sommer, das ist das Motto, unter das wir in diesen Wochen unsere Interviews aus dem Hauptstadtstudio in Berlin stellen. Denn es ist der letzte Sommer für viele Politiker als Abgeordnete. Da ist eine ganze Generation, die abtritt. Und einer von denen, die gehen, ist Gernot Erler von der SPD. Seit 1987 im Bundestag, einer der profiliertesten Außenpolitiker seiner Partei. Der war Staatsminister im Auswärtigen Amt. Er war lange SPD-Fraktionsvize. Er ist aktuell der Russlandbeauftragte der Bundesregierung. Und mit 73 Jahren sagt er jetzt, das war's, und tritt im September nicht nochmal an zur Bundestagswahl. Was Gernot Erler uns zum Abschied mit auf den Weg gibt, das hören Sie jetzt in HR Info, das Interview. Hallo, Herr Erler.
Tag, Frau Müller.
Nach 30 Jahren im Bundestag ist jetzt Schluss. Hand aufs Herz, gab es schon Tränen?
Das nicht, aber Situationen, wo man ein bisschen bewusst so eine leichte Verglasung der Augen verhindern musste.
Verglasung der Augen.
Ja, aber es ist schon manchmal dann doch ein schwieriger Abschied. Vor allen Dingen, wenn ich an meine Mitarbeiterteams denke, die von einem Tag auf den anderen dann nicht mehr da sind und auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir sind nicht Beschäftigte, sondern wir sind Freunde in diesen Teams. Und das ist doch eine starke Reduktion auch von sozialen Kontakten. Und davor habe ich ein bisschen Angst.
Viele Abschiede, viele letzte Male am 22. Juni, da haben Sie Ihre letzte Rede im Bundestag gehalten. Und wir wollen da mal ganz kurz reinhören in Ihre letzten Sätze.
Eine Weltpolitik als Reparaturbetrieb hat keine Zukunft. Unser Ziel muss die globale Verantwortungspartnerschaft bleiben, in die wir alle relevanten Staaten mit einbeziehen müssen. Dass es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, soll meine letzte Botschaft von diesem Pult aus gewesen sein.
Wir werden inhaltlich nochmal auf das Thema zurückkommen, aber ich würde Sie jetzt erstmal gerne fragen, wie ging es Ihnen da?
Ja, also ich habe Glück gehabt, weil es war eine gute Atmosphäre, es war eine Zeit zwischen zwei namentlichen Abstimmungen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben dann beschlossen, auf ihren Bänken im Saal zu bleiben und nicht für eine Dreiviertelstunde noch mal rauszugehen. Es war also nicht diese typische Situation, dass man vorne steht und im Plenarsaal sitzen nur fünf Leute von der eigenen Fraktion und vielleicht noch fünf von den anderen. Und die Atmosphäre war positiv. Ich habe viel Zustimmung für meine Rede gekriegt. Und insofern war ich hinterher sehr erleichtert.
Wir wollen heute nicht nur über letzte Male reden. Ich würde mit Ihnen ganz gerne auch über ein erstes Mal reden, nämlich 1987. Sie sind frisch gewählt. Helmut Kohl ist der Kanzler, die SPD ist in der Opposition. Und Sie kommen zum ersten Mal in den Plenarsaal, kommen da rein, damals noch Bonner Wasserwerk. Wie sind Sie da reinmarschiert? War das so ziemlich klein und nervös oder so ein bisschen hoppla, jetzt komme ich?
Naja, dazu muss ich sagen, so ganz unbekannt war mir Bundestag nicht, weil meine Frau war von 1976 bis 80 und dann nochmal 82, 83 selber Bundestagsabgeordnete.
Also Sie kannten Gebäude und so, war Ihnen alle schon vertraut?
Ich kannte das und war da auch ein paar Mal in Bonn gewesen und und habe auch schon länger mich mit Politik beschäftigt. Also so ganz überraschend war das dann eben nicht. Ich würde nicht sagen vertraut. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jemanden beobachtet oder selber Abgeordneter ist oder begleitet oder selber Abgeordneter ist. Aber also so ein, sage ich mal, Aufschrecken oder etwas völlig Besonderes war das dann doch nicht für mich.
Wie haben die Kollegen Sie damals eigentlich aufgenommen, so einen neuen?
In meiner Erinnerung ist das natürlich geprägt gewesen davon, dass man am Anfang auch in Konkurrenz zu anderen tritt, weil jeder hat ja so seine Vorstellung, wo er gerne arbeiten möchte. Und ich wollte gerne in dem internationalen Bereich gleich tätig werden und habe mich dann für entsprechende Ausschüsse beworben. Und da muss man dann schon das erste Mal kämpfen, nicht? Dass man da auch berücksichtigt wird.
Mhm. Stimmt eigentlich mein Eindruck, dass es damals irgendwie wildere Zeiten waren in der Politik? Wenn man so Fotos sieht und Videos sieht, da hat man das Gefühl, die haben sich im Parlament alle unflätig beschimpft, die haben alle Ketten geraucht und die haben gesoffen wie die Löcher.
Also das ist leicht übertrieben, aber
aber nicht ganz falsch.
Aber nicht ganz falsch, ja. Es war auch in dem Wasserwerk die Geselligkeit immer ziemlich angesagt, da gab es einen berühmten Italiener, bei dem man sich dann immer traf und da noch ein paar Kölsch trinken konnte. Und die Geselligkeit war dort auch deswegen größer, weil alles auf engerem Raum war. es verteilte sich nicht so. Hier in Berlin streben die Abgeordneten abends in ihre verschiedenen Quartiere, die zum Teil in ganz anderen Stadtteilen und nicht in Mitte sind. Und in Bonn war das alles kleinteiliger, nicht? Und da waren also auch die Arbeitsstätten nicht so ausladend, wie das heute der Fall ist. Der Bundestag war ja auch noch kleiner. Und das hat sich ausgewirkt auf die Atmosphäre dort. Und ich meine, es gab, da haben Sie vollkommen recht, in meiner Erinnerung auch einige witzige oder lebhafte Auftritte, die ich in den letzten Jahren so nicht mehr erlebt habe.
Wenn man mit Kollegen über Sie spricht, dann kommt immer wieder, ja, der Gernot Erler, das ist so ein ganz integrer, ein ganz solider und so weiter. Wilde Geschichten über Sie habe ich eigentlich gar nicht gehört. Ich will mal versuchen, ein bisschen was rauszukitzeln. Haben Sie jemals betrunken eine Bundestagsrede gehalten?
Nein, ich glaube, das könnte ich auch nicht. Es gibt ja Leute, die drehen richtig auf und brauchen das, so einen bestimmten Pegel, bevor sie eine Rede halten. Aber ich kann mich nicht mal besinnen, irgendwann auch nur einen Schluck Sekt oder so getrunken zu haben vor einer Rede.
Sind Sie jemals eingeschlafen im Parlament?
Also eingeschlafen nicht, aber die Augen zugemacht, ja. Dazu muss man allerdings auch wissen, es ist schon mal vorgekommen, dass ich bei einer sehr langweiligen Debatte oder so, natürlich nicht am Rednerpult, aber in den Reihen des Plenarsaals auch schon mal eingenickt habe. Das ist sehr gefährlich, weil die Journalisten da an den Kameras sind sehr aufmerksam und es kann also gegen einen verwendet werden.
Haben Sie jemals Klopapier aus dem Bundestag geklaut, wenn Sie wussten, zu Hause ist nichts mehr und die Geschäfte sind schon zu?
Also zum Glück bin ich auch nicht in diese Notlage geraten, bin gar nicht in die Versuchung geraten, weil die Qualität dieses Papiers ist nicht so herausragend, dass man da gereizt würde, das womöglich auch einzutauschen.
Sie hören HR Info, das Interview mit Gernot Erler von der SPD. Er ist einer der Abgeordneten, die nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren. Herr Erler, welche Zeit im Bundestag war für Sie die beste Zeit?
Die beste ist auch eigentlich für mich gleichbedeutend mit der herausforderndsten und der schwierigsten. Und das war die Zeit nach 1998.
Das war, wo Sie regiert haben.
Ja, also dieser Wechsel war eben was ganz Besonderes. Also 16 Jahre Helmut Kohl, 12 Jahre davon habe ich in Bonn miterlebt als Abgeordneter. Und ich muss zugeben, als dann zum ersten Mal Wolfgang Thierse auf dem Platz des Parlamentspräsidenten Platz genommen hat und dann kurz darauf eben Gerhard Schröder auf dem etwas erhöhten Sitz für den Bundeskanzler, dann war das auch so ein Moment, wo meine Augen so ein bisschen
verglasten.
Weil man wusste, jetzt fängt irgendwas Neues an. Und für mich fing da auch was Neues an. Ich wurde dann da stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik. Also ein ziemlich weites internationales Arbeitsfeld. Ja, und bevor unsere Regierungszeit 1998 überhaupt losging, musste eine Entscheidung getroffen werden in Sachen Milosevic, Serbien, Kosovo. Und das war eine unglaublich schwierige Zeit, weil wir waren sofort konfrontiert in einer Zeit, wo wir einen neuen Aufbruch in der Innenpolitik wollten, mit einer außenpolitischen Herausforderung erster Kategorie. Und es gab große Spannungen in der Fraktion, es gab bittere Auseinandersetzungen über diese Kriegs- und Friedensfrage, auch weil dann das Problem war, dass nachher dieser Kosovo-Krieg nicht eindeutig vom Völkerrecht abgedeckt war. Und die Friedensbewegung machte Frontalangriffe auf die SPD. Ich kam selber aus der Friedensbewegung und war für mich also eine große Herausforderung. Ich habe mir der aber gestellt. 2001, 9/11, da kam die nächste große Herausforderung. Afghanistan, was mich dann mehrere Jahre dann intensiv begleitet hat, bis hin dann zu der berühmten Entscheidung von Gerhard Schröder, nochmal zwei Jahre später, nicht am Irakkrieg. Das heißt, eigentlich war das sogar früher die Entscheidung, aber der Krieg war dann 2003. Also das war eine sehr, sehr bewegte Zeit und für mich eigentlich die größte Bewährungsprobe, weil ich musste den Laden zusammenhalten, ich musste den Laden innerhalb der Fraktion zusammenhalten, ich musste sozusagen für den Bundeskanzler verhindern, dass die auseinanderfällt und dass die Mehrheiten stehen. Das war keine leichte Zeit, aber in meiner Erinnerung eigentlich die spannendste und herausforderndste, die ich erlebt habe.
Wo verbuchen Sie denn die letzten Jahre, die Sie jetzt auch Russlandbeauftragter der Bundesregierung waren? War das eher eine schlechte Zeit? Ich meine, das muss doch für Sie ziemlich frustrierend gewesen sein. Die Ukraine-Krise, Putin tanzt im Westen teilweise auf der Nase rum. Waren Sie da vielleicht auch manchmal zu unkritisch und zu naiv im Umgang mit Putin?
Naja, ich kann jetzt nicht alleine das alles schultern, was da passiert ist. Aber ich bin selbstkritisch und sage, also nicht alleine ich, aber die westliche Politik hat auch bestimmte Dinge nicht genau genug beobachtet und analysiert.
Zum Beispiel?
Wir hätten diese Entfremdungsprozesse, die da zwischen Russland und dem Westen entstanden sind, spätestens ab 2007 ernster nehmen müssen. Ich war da selber dabei, als Putins berühmte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz stattfand, wo wir ziemlich fassungslos waren, wie negativ er unsere Beziehungen eigentlich sieht, vor allen Dingen auch, wie negativ er Amerika und die Zusammenarbeit mit dem Westen sieht. Und wir haben uns irgendwie alle gewundert, warum das auch so wütend vorgetragen wurde. Aber es hat daraus keine wirklichen Konsequenzen gegeben. Jetzt merken wir, was das für politische Folgen hat, diese, sage ich mal, Auseinanderentwicklung von Wahrnehmung von Wirklichkeit, die da stattgefunden hat, hat mich wirklich auch sehr belastet in den letzten Jahren.
Als Sie bei Ihrer letzten Rede im Bundestag, wo wir eben auch einen kurzen Ausschnitt gehört haben, gesagt haben, wir müssen alle relevanten Staaten in die globale Verantwortungspartnerschaft einbeziehen. Haben Sie da vor allem an Russland gedacht oder auch zum Beispiel an die USA?
Ja, durchaus. Ich meine, die Kündigung des Klimaabkommens zum Beispiel von Donald Trump für die Vereinigten Staaten ist natürlich eine riesige Herausforderung, auch eine Katastrophe eigentlich. Und gerade der Klimawandel ist ein Beispiel, aber nur eines unter vielen, dass es ohne eine solche globale Verantwortungspartnerschaft gar nicht geht. Und wir haben eine ganze Reihe von anderen Themen auch, auch die Wasserversorgung weltweit, die Ernährungssicherheit, die Energiefragen. Wenn es da nicht eine globale Verantwortungspartnerschaft gibt, dann wird es auch keine Lösung dieser Themen geben. Und das ist ja klar, wo Wasser knapp ist, können Kriege um Wasser stattfinden. Wo Energie nicht ausreicht, können Kriege um Energie stattfinden und finden auch zum Teil statt. Und wir wissen ja, dass auch das Klima, die Klimaveränderung große Katastrophen hervorrufen kann, die dann diese Lage auch noch verschlimmern.
Das sind komplizierte Zeiten gerade. Denken Sie manchmal, Mensch, gar nicht so verkehrt, dass ich mir das jetzt nicht mehr aufhalsen muss?
Naja, das wäre nur ein schlüssiges Bild, wenn ich sozusagen die Klappe zumache und sage, jetzt setze ich mich vor den Fernseher oder in den Lehnstuhl. Aber das habe ich nicht vor. Ich habe das riesige Privileg gehabt, dass ich von meinem Studium her über meine Berufstätigkeit, die ich auch 20 Jahre ausgeübt habe, bis hin zur Mandatszeit mein Lebensthema sozusagen durchziehen konnte. Und dieses Privileg, finde ich, verpflichtet mich jetzt nicht einfach den Schirm zuzuklappen, sondern mir die Frage zu stellen, wo kannst du denn sinnvollerweise jetzt ohne MdB-Rolle da was weitermachen? Und da gibt es Nachfrage und ich werde mich also weiter um diese Themen bemühen.
Wir werden gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, was Sie dann eigentlich ab September machen. Bei mir zu Gast in HR Info, das Interview ist heute der SPD-Politiker Gernot Erler und ich schaue mit ihm zurück auf 30 Jahre Bundestag, die jetzt so langsam zu Ende gehen. Wenn Sie jetzt mal zurückschauen auf die 30 Jahre, wie haben sich der Bundestag oder wie hat sich der Politikbetrieb verändert?
Ja, der größte Bruch war im Grunde genommen der zwischen Bonn und Berlin. Nicht nur wegen dieses Umzuges und wegen der Weitläufigkeit von Berlin, was mir ja vertraut war, weil ich hier aufgewachsen war. Für mich war das keine so große Umstellung. Aber eben, ich glaube, dass im medialen Bereich vor allen Dingen Veränderungen stattgefunden haben. Die Konkurrenz, das habe ich gleich gemerkt, hier in Berlin ist viel größer zwischen den Medien. Und die Hektik, die dadurch auch entsteht und diese enorme Nachfrage nach irgendwelchen Meldungen, wo vielleicht auch gar keine richtige Meldung ist, aber muss eine herbei. Und das hat zu einer Veränderung der Arbeitsweise auch geführt.
Im negativen Sinne?
Naja, sage ich mal umgekehrt, es war gemütlicher in Bonn, es war ruhiger, die Zahl der Journalisten, die da tätig waren, war überschaubar. Man kannte die sich für die eigenen Themen interessierte und Damals hatte ich noch nicht diese Situation, dass wenn ich morgens im Deutschlandfunk ein Interview gebe, dann im Laufe des Tages 5 andere Sender anrufen und plötzlich merken, könnte den ja auch noch fragen. Und dann geht so ein Tag also schnell rum, nicht, mit diesen Nachfolgeinterviews. Und da muss man dann fit sein dafür. Und das ist tatsächlich eine Intensivierung auf jeden Fall gewesen, die man da spürt. Das muss nichts Negatives sein. Das ist eben ein anderer Betrieb, der hier stattfindet. Und hinter dem natürlich auch ein enormer Konkurrenzdruck bei den Kollegen von den Medien steht. Für die ist es wahrscheinlich viel belastender als für die Politiker.
Aber vielleicht da kurz eine Frage. Ist nicht bei Ihnen vielleicht auch der Konkurrenzdruck gewachsen? Weil mein Eindruck ist schon, dass Politiker sich heute auch besser selbst vermarkten müssen als früher. Ich habe gesehen, Facebook machen sie, Twitter machen sie jetzt nicht. Aber ich glaube, da ist auch schon der Druck da. Da muss man sie auch sehen, oder?
Ja, ich meine, aber da war ich immer auf Beratung angewiesen, also weil ich selber das nicht so richtig beurteilen konnte, was man da sinnvollerweise macht. Und ich glaube, dass diese ganzen sozialen Medien tatsächlich sehr viel wichtiger geworden sind. Und ich meine, die schaffen ja auch einen viel größeren Arbeitsanfall. Ich meine, heutzutage hat man jeden Tag von zig Bürgern aus dem ganzen Land irgendwelche Kommentare oder Wünsche, die vorgetragen werden, oder Kritik oder auch manchmal ziemlich beleidigende Äußerungen.
Ist das schlimmer geworden?
Das ist eindeutig, vor allen Dingen mehr geworden, nicht? Das ist natürlich auch technisch erklärbar, nicht? Das ist ja überhaupt keine Mühe heute, irgendwelche Rundmails zu schreiben oder was, nicht? Und ohne Mitarbeiter wäre das überhaupt gar nicht möglich, das zu bewältigen, wenn man das alleine machen müsste. Das ist hier erst entstanden, nicht? In der Berliner Zeit. Das war nicht immer so.
Es gibt, Sie haben es ja gerade auch gesagt, viel Kritik auch an Politikern, an der Politik. Es gibt in zumindest Teilen der Bevölkerung auch eine große Politikverdrossenheit. Was glauben Sie, kann da helfen? Brauchen wir irgendwie mehr junge Leute im Parlament? Brauchen wir vielleicht weniger Leute, die irgendwie Berufspolitiker sind? Ich meine, wir sehen das zum Beispiel jetzt in Frankreich bei Macrons En Marche. Da kommen ganz viele Leute irgendwie jetzt auch in Regierungsämter, die vorher eigentlich nie Politik gemacht haben. Brauchen wir mehr direkte Demokratie?
Naja, sehen Sie, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, nicht? Auf der einen Seite höre ich jetzt jeden Tag, wenn ich verabschiedet werde, das Bedauern, dass jemand, der so eine Erfahrung hat, der, sag ich mal, auch so ein Markenzeichen hat, wie mit der Ost- und Entspannungs- und Russlandpolitik und so weiter, das Parlament verlässt und sagen, ja, große Fußstapfen hinterlässt so. Und wir wissen im Augenblick nicht, tatsächlich nicht, wer das machen wird. Ja. Auf der anderen Seite haben Sie gerade das Beispiel Macron, der mal so eben mit einem Federwisch dafür gesorgt hat, dass Hunderte von Abgeordneten der Assemblée Nationale ihre Plätze verlieren. Das ist natürlich auch ein hundertfacher Verlust, auch wieder von Erfahrung und von Sachwissen, nicht? Das muss man ja mal sehen. Und das wird sich noch herausstellen, wie leicht das zu verkraften ist in einem Parlament, ob das nicht vielleicht auch zu einer Schwächung des Parlaments führt und dann vielleicht zur Stärkung eines Präsidenten, also im Gegenzug. Und was da wünschenswert ist, also ich glaube, dass im Großen und Ganzen eigentlich unser System sich bewährt hat. Das ist eine Mischung. Wir haben ganz junge Abgeordnete, wir haben auch welche, die viele Legislaturperioden, also ich zum Beispiel 8, gemacht haben. Und ich glaube, die Mischung ist richtig. Es wäre auch jetzt falsch zu sagen, na, am besten wäre, wenn mal die Hälfte oder ein Dreiviertel, wie das in Frankreich ja praktisch passiert ist, nicht neu besetzt werden. Ich glaube, dass wir ungefähr so ein Drittel Austausch in den Legislaturperioden haben. Und das ist eigentlich eine ganz gesunde Entwicklung. Ein Drittel neue und 2 Drittel, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Das hat sich jedenfalls auch nicht als falsch erwiesen in unserem Parlamentarismus.
Haben Sie einen Rat für die Neuen, die dann im September kommen?
Ja, ich habe 2 Dinge, die ich dann auch gerne sage, wenn ich mit neuen Kollegen zusammenkomme. Das eine ist, schafft euch ein Markenzeichen. Ja, natürlich müsst ihr verschiedene Ausschüsse bespielen und dort arbeiten, aber guckt zu, dass ihr euch ein Thema findet, was zu euch passt und womit ihr identifiziert werdet. Das ist eine gute Sache.
Also nicht einen komischen Hut, sondern ein Thema.
Also auch kein Kurzzeitthema, sondern ein Langzeitthema. Also nicht irgendwas Aktuelles, was dann irgendwann nicht mehr interessant ist, sondern etwas, wo man sagt, das ist der Mann oder die Frau, die das kann und für die was für Bestimmtes steht. Und das andere ist eben tatsächlich, trotz aller politischen Auseinandersetzungen alles immer mit Respekt und Fairness durchzuführen. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich selbst so verhält, wird man auch so behandelt. Und mir ist es jedenfalls nie anders gegangen. Und das ist, glaube ich, die zwei Ratschläge, die aus meiner Sicht die wichtigsten sind.
Sie hören HR Info, das Interview. Und bei mir ist Gernot Erler von der SPD, einer der, ich nenne ihn jetzt mal Grand Seigneurs der Generation Bonn, die wir bald nicht mehr im Bundestag sehen. Herr Erler, ich würde noch mal ein bisschen Sie dazu befragen, wie es bei Ihnen weitergeht. Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, Ihr Thema Osteuropa, Russland und so weiter wird Sie nicht loslassen. Ich habe Ihnen was dazu mitgebracht. Und zwar ist es die HR Info Interview Box. Das sind immer Mitbringsel für unsere Gesprächspartner. Wenn Sie die mal nehmen würden und aufmachen, vielleicht nehmen Sie es mit zwei Händen, ist voll heute.
Mhm.
Und mal kurz reingucken. Es geht ein bisschen um die Frage, wie verbringen Sie eigentlich Ihren Ruhestand oder Unruhestand?
Aha, ich sehe vielleicht also einen Reisehinweis auf La Palma.
Steht mal sozusagen sinnbildlich für Reisen.
Etwas, wo man wahrscheinlich im Garten arbeiten könnte.
Sind Sie ein Gartenarbeiter?
Ich habe keinen Garten. Und ich sehe Puschkins sämtliche Erzählungen. Da sind Sie gut informiert. Das ist mein russischer Lieblingsdichter.
Also was machen Sie? Lesen, Gärtnern, Reisen und es ist sogar noch ein kleines Papierschiffchen drin, weil ich hörte, dass Sie begeisterter Kanute oder Ruderer sind. Da waren sich meine
Paddler. Ja, Kanute ist richtig, ja.
Also was machen Sie in Ihrer Freizeit, von der Sie dann hoffentlich ein bisschen mehr haben werden?
Ja, also ich werde vor allen Dingen viele Dinge machen, die ich zwar immer als meine Lieblingsbeschäftigung ausgegeben habe, aber meistens gar nicht gemacht habe, weil gar keine Zeit dafür war. Also das Paddeln zum Beispiel, das gehört dazu. Ich würde auch sehr gerne hier mal die Berliner Gewässer noch erkunden. Ich bin als Bub hier zufällig dann im amerikanischen Sektor gelandet, bin ich immer die Havel rauf und runter mit einem uralten, nicht mehr auseinanderbaren Faltboot gefahren. Aber dann kam ich eben irgendwann an die Glienicker Brücke, da war Schluss und irgendwo oben in Tegel war auch wieder Schluss. Und dann habe ich immer Wasseratlanten angeguckt und mir vorgestellt, wie toll das wäre, wenn es keine Grenzen mehr gäbe und man könnte überall hinfahren. Das ist ja nun schon seit einigen Jahren so.
Und Sie haben das echt nie gemacht
in Ihrer Zeit? Doch, ich bin einmal in Potsdam gewesen mit meinem Paddelboot. Aber mein Traum wäre mal mit einem Kajütboot mehrere, vielleicht zwei Wochen oder so zu fahren, das Paddelboot dran zu hängen. Und dann von See zu See, das ist ja eine riesige Wasserlandschaft in Berlin, zu fahren und dann immer umzusteigen auf das Paddelboot, um auch die kleineren Seen lautlos zu befahren. Also diesen Traum will ich mir noch erfüllen.
Machen Sie denn im Sommer eigentlich auch noch Wahlkampf für die SPD oder sind Sie da jetzt raus?
Na, ich mache nicht für mich, aber ich mache für einen jungen Mann, der mein Nachfolger werden soll, sehr gerne und viel Wahlkampf. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Auftritte für andere, die mich gebeten haben, in ihrem Wahlkreis nochmal eine Veranstaltung so zur internationalen Politik zu machen. Ich werde munter unterwegs sein.
Und wird das was mit dem Wahlsieg?
Also ich würde sagen, wir haben noch 3 Monate Zeit. Da kann sich viel verändern. Ich glaube, es wird auf die letzten 2 Wochen ankommen.
Herr Erler, wo sind Sie am 24. September 2017, am Tag der Bundestagswahl?
Am Tag der Bundestagswahl werde ich mit meinen Freunden in Freiburg im Wahlkreis sein, natürlich in der Hoffnung, dass es mein Nachfolger geschafft hat. Entweder feiern wir ordentlich oder wir trösten uns gegenseitig.
Und wo sind Sie ein Jahr später?
Ein Jahr später, am 24. September.
Ungefähr, vielleicht nicht an dem genauen Tag.
Ja, bin ich vielleicht auf irgendeiner Konferenz über die Friedensordnung in Europa, meinetwegen in Wien oder in Berlin.
Und sind Sie dann zufrieden mit Ihrem neuen Leben?
Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Es ist ja sozusagen Neuland, nicht? Das kenne ich noch nicht. Ruhestand, das ist auch ein Begriff, an den ich mich erst gewöhnen muss. Und ich werde meine Lebensthemen nicht aufgeben, sondern die weitermachen. In welcher Form, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Es gibt verschiedene Angebote auch. Es gibt Nachfrage auch. Bei den Stiftungen gibt es Möglichkeiten, da was zu machen. Und es hängt vieles auch vom Wahlergebnis ab. Denn in dem Augenblick, wo die SPD wieder dabei ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das eine oder andere dann auch noch auf der Regierungsseite machen könnte.
Was heißt denn das jetzt, das eine oder andere?
Naja, es gibt, Sie sehen ja, ich habe plötzlich auch irgendeinen Auftrag gekriegt, Sonderbeauftrag dafür, die OSZE. Es gibt immer solche Aufgaben, auch in meinem Bereich und entweder kurzzeitige oder auch längerzeitige. Also ich traue mir das zu, ich bin körperlich nicht schlecht drauf. Wenn es was Interessantes gibt, wo ich das nochmal einbringen kann, was ich gelernt habe und was ich an Erfahrung gesammelt habe, warum sollte ich mich dem verschließen.
Also Gernot Erler sagt Tschüss, aber vielleicht auch nicht ganz Tschüss. Das war der SPD-Politiker Gernot Erler in HR Info, das Interview. Wenn Sie gerne mehr Informationen zur Sendung hätten oder den Podcast nachhören wollen, dann schauen Sie doch auf hrinforadio.de. Es verabschiedet sich Sabine Müller.